Hallo.
Ja, also wie gesagt, ich bin ja als Thomas Wolf überhaupt. Und IG Metall Vertrauensmann, das wird nochmal kurz auftauchen. Vorweg muss ich aber sagen, ich bin nicht so ein guter Redner wie Günther. Ja. Und schon gar nicht habe ich so ein stringentes Referat. Ich biete euch ein bisschen Steinbruch an, wo ihr euch vielleicht was rauspicken könnt. Und immerhin gibt es ja noch eine Diskussion, die kann dann vielleicht manches wieder heilen. Also ich starte mal mit einem, wie ich vorhin von Kurt gelernt habe, Spoiler, ja. Und der geht so. Für eine Zustandsbeschreibung hiesiger Gewerkschaften, ein Zitat aus einer Pressekonferenz von diesem Montag, den 28. Mai, welches zunächst einmal damit nichts zu tun zu haben scheint. Die Grünen sind unsere Hauptgegner. Sie sind die Partei, die am weitesten von uns entfernt ist. Die Linken haben im Osten eine Rolle, indem sie die Lebensleistung derer, die in der DDR gelebt haben, immer wieder thematisieren. Die Grünen indes werden dieses Land zerstören, wenn sie tatsächlich ans Regieren kommen sollten. Die Aufgabe der AfD muss und wird es sein, gegen die Grünen zu kämpfen. Also Zitat Ende. Laut dem ultrarechten und somit in diesem Fall sicherlich gewissenhaft dokumentierenden Deutschlandkurier betonte dies der etablierte AfD-Faschisten-Parteichef in Nadelstreifen Alexander Gauland am Ende seiner Stellungnahme ausdrücklich nochmals, Zitat Deutschlandkurier. Wieso wird diese Ehre, ist jetzt meine Frage, als Hauptgegner von solch einem politischen Verbrecher angeführt zu werden, keiner Organisation der Arbeiterklasse in Deutschland zuteil, allen voran ihren Gewerkschaften, deren Anführer von Faschisten durchaus gerne als Bonzen geschmäht werden. Wie ehrlos sind sie in Umkehrung des viel Feind, viel eher, hier und heute, weshalb sind sie es? So, also das ist meine Fragestellung bezüglich Gewerkschaften anhand dieses aktuellen Ereignisses Pressekonferenz. Es ist, und meine Einschätzung ist folgende, es ist im Lebenselixier und im Treibstoff einer durch dieses groß gewordenen AfD-Faschistenpartei und nicht nur dieser begründet, der menschenverachtenden, zutiefst rassistischen Hetze, Politik und Praxis gegenüber Flüchtende, Geflüchtete und auch gegen schlicht eingewanderte Menschen anderer Herkunft. Also das ist das, was ja die letzten paar Jahre diese, als hätten wir nicht schon genug faschistische Partei zum Teil in staatstragenden Positionen, also was diese AfD ja zu so einem monsterhaften Fakt in der Politik werden ließ. Allein das mit der Grünen Partei, eine auf bürgerliche Demokratie begrenzt bestehende Ablehnung dieses Rassismus im Politikbetrieb vorhanden ist, stört bei allen Dienstleistungen für den deutschen Imperialismus dieser kleinbürgerlich dominierten Partei, wie etwa das Mitverantworten der vernichtenden antijugoslawischen Aggression, stört beim AfD-Geschäft bislang anscheinend ungleich mehr als jede gewerkschaftliche Anti-AfD-Politikpositionierung. Das liegt nicht daran, dass es einzelnen gewerkschaftlichen Aktivitäten etwa an Deutlichkeit mangelte, sondern daran, dass es bis jetzt eben bei Einzelnen so ziemlich geblieben ist, sodass es mehr Einzel- statt regulärer Klassenkampf ist. Also so ordne ich jetzt auch mal ganz brutal die Aktivitäten dieses also wirklich zu würdigenden rührigen Arbeitskreises gegen rechts ein, dass es im Gesamtbild in Deutschland eher ein Einzelfall ist. Ja? auch wenn es in München durchaus eine nicht unerhebliche Rolle spielt und worüber ich also ausgesprochen erfreut bin, also auch zu Demonstrationen gegen dieses Integrationsgesetz, dieses sogenannte, besser gesagt Ausgrenzungsgesetz, geführt hat, ja. Und so ordne ich auch ein einzelne Sachen, die innerhalb der IG Metall durchaus vorkommen, ja, dass beispielsweise in der Verwaltungsstelle, zu der ich da gehöre, in Südbayern, dass da auch mal ein Wochenendseminar stattfindet, also ich konnte da leider nicht da sein, von einem Historiker, der übrigens eigentlich zur Bildungskommission Berlin gehört, der IG Metall, wo dann also solche Sachen auch auftauchen, genannt werden. Entschuldigung, historische, nein, da ist jetzt noch nicht so weit. Wo also Lehren, um Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, hat er nicht nur Nationalismus und Antisemitismus in Deutschland nach 1918 und Germanisierungspolitik in den preußischen Ostprovinzen, um darauf aufbauend dann Höcke-Reden zu zerpflücken, sondern auch mal Folgendes, und das möchte ich jetzt mal, weil ich meine, das sind wir nah dran, dass wir sowas heute hier wieder haben, wenn es nicht auch schon auftaucht, sowas wie folgenden Text: Grenzen des Gastrechts, also ich, obwohl das alles lesenswert ist, zitiere ich nur ein Stück. Also hier schreibt ein Redakteur vor ziemlich exakt 100 Jahren: Wenn wir nach mühevollen Vorarbeiten und Verhandlungen den Tarif durchgebracht hatten, so mussten wir oft nach kurzer Zeit feststellen, dass dieses Werk sabotiert wurde. Die Schädlinge waren meist solche, die aus Russland, Polen und Galizien hier einwanderten, die sich um Gewerkschaften und Tarifpolitik den Teufel scherten und sich auf den Arbeitsmarkt warfen wie Heuschreckenschwärme über blühendes Feld. So, und besonders im Kriege blühte für diese Leute das Geschäft. Einzelne Verbände, zum Beispiel der Schneiderverband, können ein Lied darüber singen. Wir haben uns natürlich gegen dieses Treiben gewehrt und versucht, die Schädlinge in die Welt eines geregelten tariflichen Arbeitsverhältnisses einzuführen, soweit es bei diesem Menschenmaterial möglich war. Ob es russische Juden oder jüdische Russen sind, die unsere Gesellschaftsleben unterminieren, kann für einen Sozialisten keine Rolle spielen. Was wir verlangen können, ist, dass Angehörige anderer Nationen diejenigen Anstandsregeln einhalten, die unter gebildeten und gesitteten Menschen Gemeingut sein sollten. Jeder ist uns willkommen, aber er muss unsere Sitten und Gebräuche achten und immer der Tatsache eingedenk sein, dass seine Füße unter einem fremden Tisch ruhen. Will er das durchaus nicht begreifen, so muss es ihm beigebracht werden, indem man ihm zeigt, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat. Leitartikel von Fritz Spiegelberg im Vorwärts von 27.10.1919. Also, ich finde es, wie gesagt, schon bemerkenswert, aber eher einzelfallmäßig, wenn sowas mal auf gewerkschaftlichen Seminaren behandelt wird, ja, um das eigene, also schon so eingeschliffene Verhalten vielleicht auch mal zu überprüfen, was bei einem Großteil der Kollegen gegeben ist. Natürlich bleibt es nicht aus, dass auf so einem Seminar dann auch ein Papier IG Metall für ein Europa mit Zukunft, Positionspapier 2019, EU als Friedensgemeinschaft etc. pp. Und es dann heißt, also das demokratische und soziale Europa ist die Alternative zur zunehmend neoliberalen Ausrichtung der EU, die über Vehikel, Wettbewerbsrecht und Niederlassungsfreiheit immer wieder Druck auf soziale Rechte ausübt. Aufgabe staatlicher Sozialpolitiken ist es, das Marktgeschehen zu korrigieren, bla bla. Also das Heilmittel heißt jetzt dieses imperialistische EU-Instrument soll alles reparieren. Ich kann jetzt nicht sagen, wie weit dieser Referent selber diese Position trägt oder das lediglich als seine Aufgabe ist, sowas dort auch vorzubringen, wie auch immer. Also es ist mit Haken und Ösen, wenn man sich darauf verlässt, dass im Rahmen der bestehenden Gewerkschaftsbürokratie, sage ich jetzt mal, ein Widerstand gegen die AfD oder andere faschistische Zusammenrottungen geschieht. Das hat ja auch Günther schon erwähnt, dass man da beispielsweise so einen Rechtsbeistand erstmal direkt erkämpfen muss. Ja, jetzt möchte ich aber mal einen Sprung machen. Also ich habe euch ja schon damit gedroht, das wird etwas sprunghaft. Stinknormalen Geschichten im Betrieb, wo es um ganz ordinäre ökonomischen Tarifkampf geht. In dem 1000-Mann-Betrieb, in dem ich bin, vor 4 Jahren abgelaufen ist. Das war also das dritte Mal, dass die Firmenleitung gesagt hat, sie will den Metalltarif nicht mehr als Druckmittel, um natürlich eine Tarifabsenkung zu erhalten, nachdem wir bereits seit 2005 drei Stunden über den normalen Flächentarif hinaus ohne Bezahlung Arbeitsleistung zu erbringen haben jede Woche, wollten sie jetzt auch noch an unser Geld, und es ist ihnen auch gelungen. Es gab aber erstmal einigen mehr als bei früheren solchen Maßnahmen einigen Unmut der Kollegen, die also jetzt mal wirklich auf den Tisch schauen wollten und was tun wollten, was dann aber alles ziemlich abgebügelt wurde und begründet wurde damit, dass wir mit ein Drittel Organisationsgrad, der auch nur aus Protest gegen überhaupt diese ganze Geschichte so weit gekommen ist, in diesem mehr Hightech-Betrieb, das nicht zu machen wäre, entgegen einer Position, wie sie beispielsweise von mir in der Vertrauenskörperleitung vertreten wurde, dass man auf jeden Fall, wenn man das angeht, entsprechend auch die Kollegen gewinnt dafür, mehr mitzumachen, wenn sie sehen, bei der IG Metall geht ja was. Ne? Also mal ganz kurz gesagt. So, also das war dann alles gegessen irgendwann. Auf den Betriebsversammlungen wurde dann dieser Haustarifabschluss noch und nöcher angepriesen, dass man damit also doch ganz gut noch rausgekommen wären und ohne IG Metall, das wird dann also mantrahaft wiederholt, hätten wir keinen Weihnachtsurlaub und kein Urlaubsgeld. Das sind die Sachen, die es bei uns eben noch gibt. Man könnte auch sagen, die man uns als nächstes noch nehmen kann. Ja. Aber wird eben immer so gemacht, wie man eben eine Ware anpreist. Und passenderweise hat ein Kollege, der eben wegen dieser Sache in die IG Metall eingetreten war, hat dann, als ich ihn mal wieder wegen irgendeiner Aktion angesprochen hatte und ihn fragte, ob er sich das nochmal überlegen will mit der IG Metall, nur gesagt, also bezüglich unseren Bevollmächtigten, also den kannst du ja als Schlüsselverkäufer in die Fußgängerzone stellen, aber sonst ist er doch für nichts gut. Und damit war das für ihn gegessen. Ja. Lautet ja die Ansage, wir sollen hier um die Frage Kampf um den DGB, lohnt sich das, uns Gedanken machen. Dieser Kollege hat sich so entschieden, es lohnt sich nicht. Ja. Jetzt habe ich da so als kleine Begebenheit, möchte ich das erwähnen, dass im weiteren Verlauf dieser Kollege dann mein stellvertretender Teamleiter, wie sich heute Vorarbeiter nennen, Teamleiter heißt es jetzt schickerweise, wurde und in dieser Funktion also gewissenhaft darauf geachtet hat und mit mahnenden Blicken geschaut hat, dass ich meine Mittagspause auch nicht überziehe. Ja? Das ist für mich ein kleines Indiz dafür, dass jemand, der sich nicht der Aufgabe stellt, den Kampf um die Klassenorganisation zu führen, zwangsläufig mehr oder weniger dazu tendiert, ein Gehilfe, also hart gesagt ein Lakai des Klassenfeindes zu werden. Also ein Ausdruck dafür, dass wir in einer antagonistischen Gesellschaft leben, die sich bis in die kleinsten persönlichen Beziehungen runterzieht. Ja? Also es ist nicht so, dass ich mit dem Kollegen gar nicht mehr reden könnte. Er hat sich dann auch mal später, als er befürchtet hatte, als wieder Personalabbau war, bei mir beraten lassen, wie man sich gegen Kündigungen jetzt wehren kann und wie lang man jetzt in der Gewerkschaft sein muss, um in Rechtsschutz zu bekommen. Aber ich meine, für mich war es einfach bezeichnend, dass er da dann seine vorgesetzten Funktion, dazu hat Brecht ja auch nette Texte geschrieben zu dem Vorgesetztsein, also jedenfalls ausgeführt hat, während er kurze Zeit vorher noch schon die Hoffnung hatte, mit mir zusammen um einen besseren Tarif zu kämpfen, ja, und das dann eben gegessen war. Also das zeigt gleichzeitig auch weitere Folgen des Wirkens einer Arbeiteraristokratie, die es eben so stark heute im Co-Management drin ist, ne? Und das Ganze ist ja auch widersprüchlich, ich habe dieses Seminar erwähnt, da werden also von derselben Geschäftsstelle der IG Metall solche Seminare zum Thema AfD-Rassismus angeboten, um die Spaltung der Kollegen zu überwinden, aber die Kollegen, ich sage es jetzt mal so, fragen sich auch, wozu soll ich die Spaltung überwinden, wenn wir sowieso nicht gemeinsam kämpfen, dann schaue ich lieber, wo ich bleibe. Ja? Jetzt mache ich nochmal einen Sprung wieder zurück zu dem Thema, mit dem ich also das jetzt aufgemacht habe, das Ganze, und sage also, wir haben ja seit Jahrzehnten und sind da leider nicht weit gekommen bis jetzt, das Problem, die Macht der Arbeiteraristokratie zurückzudrängen, indem man sie in den Klassenkampf zwingt. Also bei den einfachsten ökonomischen Kämpfen ist es mir jetzt zum Beispiel nicht gelungen im Betrieb. Jetzt haben wir zusätzlich das Problem, dass wir sie zunehmend in der Weise zurückdrängen müssen, indem wir sie in antifaschistische Bündnisse zwingen. Das ist ja auch wechselseitig, denn wir können auch nicht, wir haben auch gar nicht mehr, selbst dann, wenn jetzt mal ein Gewerkschaftsfunktionär da wäre, der alles geben wollte, um den Kampf zu führen, haben wir also Schwierigkeiten, wenn die Belegschaft aufgrund des grassierenden Rassismus so gespalten ist und aufgrund der rechtlichen Situation der Kollegen, die also schon von Rechts wegen rassistisch diskriminiert werden. Muss man erstmal fragen, welche Aufgaben sich uns stellen. Und das möchte ich jetzt nochmal kurz in Erinnerung rufen. Es geht um gleiches Recht für alle. Wenn dafür nicht gekämpft wird, wird die Spaltung, die Konkurrenz unter den Arbeitern verschärft. Rassismus begünstigt, antifaschistische Abwehrbereitschaft im Keim erstickt. Gleiches Recht muss für jeden gelten, der darauf angewiesen ist, seine Arbeitskraft zu verkaufen und der damit zur Arbeiterklasse gehört. Das heißt, dass auch sein Status egal sein muss, mit oder ohne Papiere, mit oder ohne festen Wohnsitz. All dies müssen Mitglieder in der Gewerkschaft sein können, für ihre Rechte muss gekämpft werden, zum Beispiel automatische Einbürgerung nach 3 Monaten. Wäre ein Vorschlag, ne? Nicht so einfach durchzusetzen. Wir werden die Gewerkschaften nicht zu Kampforganisationen machen können, wenn wir die Rechtlosigkeit der Arbeiter, Gruppen von Arbeitern dulden. Ja? Dazu gehört auch der Kampf gegen Leiharbeit. Also verbieten statt fair gestalten, was die Losung der IG Metall besonders auch ist, ne? Also und diese ganzen Werksvertreter und so weiter, Werksverträge unterbinden. Also es ist kommt ja auch alles auf einen dann, auf eine Gruppe besonders zusammen. Die Leiharbeitskollegen, die ich habe, das sind nun mal zum großen Teil die mit anderer Herkunft, die Jesiden und Afghanen und also Senegalesen oder was auch immer, ja. Oder die als Leiharbeiter in einer Fremdfirma arbeiten, die dann mal eben wieder gekündigt wird von der Firmenleitung. Also das gibt's massenhaft. So, und wir brauchen also gleiche Arbeits- und Kampfbedingungen für alle. Das betrifft vor allem Forderungen wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Kampf um den Normalarbeitstag. Letzteres ist vor allem ein neuralgischer Punkt. Also es ist schon ziemlich zerflettert, wird als Erfolgsgeschichte verkauft von der IG Metall. Kann man, finde ich, sehr gut nachlesen in der Kommunistischen Arbeiterzeitung. Es war auch mal was drin in der unsere Zeit vor einiger Zeit. Da hat sich die frühere Bevollmächtigte Anne Rieger eine Diskussion zu dem Thema geleistet, wo sie sich kritisch geäußert hat. Ansonsten, wie gesagt, diese Empfehlung. Und jetzt mache ich nochmal einen Sprung zurück in die Geschichte, aber nur sehr kurz. Und zwar, wie sieht's aus mit der Arbeiterbewegung und ihren Gewerkschaften? War es denn schon mal so voll und ganz Kampforganisation? Also seit dem Antritt des Revisionismus eigentlich nicht mehr, weil auch in der Zeit der Räterepublik war es so, dass die Gewerkschaften dort zwangsläufig nicht die Rolle spielen konnten, sondern da waren es eben die Räte und also nicht so von den Massen in Gebrauch genommen wurden und deshalb eben die opportunistischen Gewerkschaftsführer sich darauf zurückziehen konnten. Ein Ausschluss davon ist dieser tolle Text schon 1919, den ich vorhin zum Besten gegeben habe, zum Thema sogenanntes Gastrecht, ne? Also kein Recht. Dann ist die Frage, wie ging es weiter nach der Befreiung vom Hitlerfaschismus? Da mache ich es mir jetzt besonders einfach und verweise auf diese Konferenz aus dem Jahr 2012. Und das war da das Thema Burgfriedenspolitik, wo also ausführlich von Erika Willing-Pangerl das dargestellt wird, wie die Einheitsgewerkschaft also systematisch zerstört und liquidiert wurde und stattdessen der DGB also als die Organisation, die letztlich dann auch nach der Einverleibung der DDR verbliebene einzige also allgemeine Organisation, das da nicht geblieben ist. Und das war also Burgfriedenspolitik in Westdeutschland und Westberlin gegen DDR und FDGB vom Mai 2012 auf dieser Konferenz. Sehr lesenswert oder auch hörenswert, kann man sich ja auch nachträglich noch anhören.
Entschuldige, oder das kann man auch in dem Buch Grenzenloser Friede.
Oh, gut, also noch besser. Dann habe ich da das versäumt zu registrieren. Jetzt möchte ich doch noch, um es nicht ganz so bitter enden zu lassen, oder nicht nur deshalb, noch erfreulichere Beispiele aus der Gewerkschaft zeigen. Und zwar wurden einige Anträge gestellt von der zur Bundesjugendkonferenz, die uns zugespielt wurden. Kannst du es bitte 1, 2, 3 machen? Ja, so wie ich es nummeriert habe, habe ich vergessen zu sagen.
Ist das nicht 1? Doch, das ist doch 1.
Ja, genau, so meine ich es. Erst 1, dann 2.
Na, wo ist das?
Nummer 2, zählig.
Also Dateiname, das erste nur 1. Ne?
Ja, ich muss nur noch.
Wahrscheinlich kann man das lesen, wahrscheinlich nicht.
Ne? Nee, kann man nicht schärfer stellen, oder?
Ah. Also wir wollen ja auch noch eine Frage der Größe. Moment.
Das ist für mich auch schwierig. Soll ich das da aufmachen? Entschuldigung, technisches. Und wir haben noch Personalmangel auf dem zum Thema technische Ausstattung und so. Scheiße, Mann, das geht da nicht.
So, kann man es jetzt lesen? Wunderbar.
Verdammt.
So, bitteschön.
Ja, genau, ich muss jetzt doch hier schauen oder da schauen. Wie geht das?
Wenn du das Mikrofon in die Hand nimmst,
ja.
Vorliest.
Nein, ich lese nicht alles vor, das ist zu viel. Es ist auch nicht, ich wollte nur ein paar Sachen hervorheben.
Aber kann man da scrollen noch? Da zum Anfang,
wie geht das?
Ach so, ja, natürlich.
Und ein bisschen kleiner, damit man mir auf einmal sieht. Ja, so, genau.
Ja, dann kann man es nicht mehr lesen.
Ach ja. So, also, ich bitte um Entschuldigung für unsere. Also, ich arbeite übrigens in einem Betrieb, in dem Industriedrucker Hightech-qualitätmäßig gebaut werden in der Interplane. Also, ich hoffe nicht, dass das jetzt dort bekannt wird, wie gut wir damit hier umgehen. Also, ja, das ist der Antrag, der also zu einer, ja, eigentlich skandalösen Geschichte gehört, nämlich dass ein Antifa-Kongress im Münchner Gewerkschaftshaus gehalten wurde, also geplant war und dann es erstmal hieß, das geht nicht, ja. Und ich habe jetzt mal hier ein bisschen hervorgehoben.
Ich kann schon machen. Sag einfach,
was ich was mir wichtig ist, ja. Also an den Aussagen, weshalb Sie dann den Antrag gestellt haben. Nochmal rauf. Na, scheiße. Den Antrag gestellt haben, antifaschistische Arbeit und anderes durch antifaschistische Kongresse, ja. Also, dass Sie da schreiben, als IG Metall-Jugend sind wir bekennende Antifaschistinnen, ist auch nicht so selbstverständlich, denn wir haben es mit einer rechten Sozialdemokratie, die ja auch zeitweise regiert hat, und unter ihr ein Verfassungsschutz zu tun, ein Verfassungsschutz, der allein die Vokabel antifaschistisch als, ja, also linksextremistischen Sprachgebrauch diskriminiert, ja, sondern da sagt man entweder, man ist eben freiheitlich-demokratisch und man ist gegen Populisten und gegen Extremismus, ja, links und rechts, das ist ganz wichtig. Und wenn sich hier eine Gewerkschaft hier so einen Standpunkt bezieht, dann ist das für mich also schon, zeugt von einem gewissen politischen Bewusstsein, was häufig nicht anzutreffen ist in der Gewerkschaft. Ja. Und also auch dieses untere, wir kämpfen aus qua Überzeugung, Satzung aus den Lehren der Geschichte gegen alle faschistischen, rassistischen und so weiter. Gut, dann kommen natürlich diese Standardvokabeln auch, Strömungen. Gut, also das wollte ich nur mal gezeigt haben. Und jetzt vielleicht das nächste Ding. Ja, also das ist Solidarisierung mit dieser Seebrücke-Rettungsaktion für Menschen in Not. Und jetzt habe ich es hier. Entschuldigung. Machen wir weiter. Doch nicht. Ja, am besten ein bisschen kleiner machen, damit man, ach so, dann sieht man es wieder. Ja, genau. Also hier geht es, finde ich eben bemerkenswert, auch wenn das jetzt keine besondere Vokabel ist, aber immerhin, Bankrotterklärung, der Tod dieser Menschen, die also da umkommen auf ihrer Flucht, ist eine Bankrotterklärung für die Menschenrechte in Europa. Also das heißt ja unmittelbar sich einsetzen für Demokratie. Und das ist eben ein Stück mehr als der übliche Ökonomismus in den Gewerkschaften. Kannst du jetzt mal das bringen?
Aber natürlich.
Es ist jetzt ein bisschen zäh, tut mir leid. Ich habe mich jetzt technisch nicht gut vorbereitet.
Alles gut. Lies einfach da,
wie es passt. Genau, also hier ist noch so ein Antrag über die Existenzsicherung von Absolventen in Aus- und Fort- und Weiterbildung, wie ihr seht. Und also da unterstreichen sie, dass das eben durchaus gegen die Interessen des Kapitals gerichtete Angelegenheit ist. Also im Unterschied zu den Demagogen von rechts, die ja sagen, das Kapital will diese sogenannte Willkommenskultur haben und das Kapital möchte also dass möglichst viele hier reinkommen und dass es denen möglichst gut geht, um das deutsche Lohngefüge kaputt zu machen. Es ist natürlich was dran an diesem Konkurrenzargo, an diesem Interesse des Kapitals, die Konkurrenz und den Billiglohn zu erhöhen. Aber das Kapital hat keineswegs das Interesse, eben gerade auch deshalb, dass es den hier Angekommenen, dass die eben nach gleichem Recht bezahlt werden. Ne? Und sie nennen hier auch die Erpressbarkeit der Kollegen aufgrund dessen, dass sie keine Sozialleistungen bekommen. Machst du mal bitte weiter.
Nummer 4?
Ja, also da ist noch so ein, da sage ich jetzt nichts weiter dazu, gehst du nochmal kurz runter. Also da geht es eben darum, dass Kolleginnen und Kollegen Qualifizierungsangebote für solche Sachen, wo sie dann diese Ämtergänge haben, ehrenamtliche Begleiter bekommen sollten. Das hört sich jetzt ein bisschen an für Leute, die viel diese übliche Hetze in Uhr haben, ja, ehrenamtliche Begleiter, da werden die gepimpert, die können doch auch selber zum Amt gehen, aber es wird hier ja erwähnt, weshalb das notwendig ist, nämlich wegen des institutionalisierten Rassismus, wo Unrecht in Ausländerbehörden ist, Unrecht zum unerträglichen Alltag geworden. Sie erfahren also, als Gegenmittel wird eben hier jetzt gefordert, dass mit ehrenamtlichen Begleitern diese diskriminierend rassistischen Situationen dokumentiert und bezeugt werden. Also das ist schon ein gewisser Widerstand, auch gegen die Staatsgewalt, wie sie eben agiert. Ja? Also in kleine Nummer, aber man kann das nicht abtun als nur irgendwie Mitleid haben mit denen. Machst du bitte das Nächste? Ja, also hier zum Thema Umgang mit Nationalismus. Also diese abgedroschene, sage ich jetzt mal, Wort Nationalismus ist nicht besonders zielführend. Also, beziehungsweise es ist auch ausgesprochen verlogen, von den regierenden Parteien gegen Nationalismus zu sein, weil sie selber praktizieren ihn ständig. Also SPD und Grüne können das auch und natürlich am allerbesten die CSU und auch nicht wenige in der CDU. Also eigentlich Nationalismus hat auch eine kaschierende Funktion, dieser Ausdruck, behaupte ich, weil es geht eigentlich um Rassismus und Rassismus als Element von faschistischen Positionen. Aber was ich hier wichtig finde an diesem Antrag, ist eben diese eigentlich lapidar und also ziemlich normal sich anhörende Satz, dass sich unsere Grundsätze und Gewerkschaftsarbeit nicht mit rechten Gedankengut vereinbaren lassen, ist für uns eindeutig und steht nicht zur Diskussion. Es ist für mich deshalb, das ganz Normalste sein sollte, wichtig, weil ich seit einiger Zeit unter manchen sich besonders linksdünkenden Menschen höre, ja, also was ist denn rechts und links? Das ist eine Sitzordnung im Parlament. Was interessieren mich als Revolutionär Sitzordnungen im Parlament? Mich interessiert also hier das Kapital anzugreifen und nicht rechts oder links. Ja? Also ich will nur ganz kurz darauf dem widersprechen, dass die historische Ableitung dieses Begriffs, angefangen damit, nicht erst in der Französischen Revolution, sondern schon bei Königen und Kaisern, saßen die höheren Stände rechts und das gemeine Pöbel, die unteren Stände, links. Ja? Dass es da natürlich zu dieser Begriffsbildung gekommen ist, aber heute dieser Begriff eben die politische Positionierung meint, nämlich einmal für die Interessen der Unterdrückten und insbesondere, da nun der Feudalismus überwunden ist, eben heute in erster Linie für die Arbeiterklasse und an Seiten dieser also revolutionären Klasse, die kapitalistische Herrschaft loswerden wollen, und auf der anderen Seite eben die herrschende Klasse, in erster Linie heutzutage die Monopolbourgeoisie. Und deshalb steht das für mich überhaupt nicht zur Disposition, ob man rechts oder links ist, sondern ich bin also sehr dankbar und froh, wenn in Gewerkschaften sowas noch auftaucht. Ja? Man darf ja auch nicht vergessen, oder man sollte registrieren, besser gesagt, dass es längst auch AfD-Betriebsräte gibt. Ja? Ich will es jetzt nicht noch länger machen mit meinem etwas steinbruchartigen Beitrag hier, aber immerhin mal darauf hinweisen, da gibt es also Untersuchungen und interessante Dokumentationen, die kann man auch weiterreichen, wenn es gefragt ist, dass also da Betriebsräte, die Gewerkschaftsmitglieder sind, die auch Streiks führen, gleichzeitig sagen, also diese Flüchtlinge und was weiß ich Ausländer, die müssen alle raus, dann können wir hier unsere soziale Sicherung wieder haben. Ja, also das ist jetzt etwas unvollständig, mir fehlt noch etwas zu dem Thema. Aber ich mache jetzt hier erstmal Schluss.